ich dachte mal, wenn ich jetzt aufhöre zu trinken, dann schreit das ja förmlich danach, dass ich ein Problem hatte. Und das kann ich ja nicht machen, weil jemand mit Alkoholproblem, ich hatte Sorge, ausgestoßen zu werden, ausgegrenzt zu werden aus dieser Gesellschaft, zu der ich ja unbedingt gehören möchte, zu der ich unbedingt beitragen möchte. Aber ich dachte, wenn ich dieses Label trage, Alkoholikerin, dann bin ich halt raus.
Schwarz begegnet. Der Soul Talk bei Katharina Pirktl.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Schwarz begegnet und ich freue mich ganz fest, dass die Natalie da ist. Wenn ich jetzt den Nachnamen sage, werden ein paar vielleicht schon sagen, yes, I know. Und Natalie Stüm ist bei mir und es war eine sehr spontane Sache, dass wir uns treffen. Danke, dass du da High Five gesagt hast und hergekommen bist. Natalie, ich höre deinen Namen schon sehr, sehr lange von einer wunderbaren Freundin von mir, die dank dir aufgehört hat, Alkohol zu trinken. Sie sagt immer, sie ist jetzt clean, also sie ist jetzt frei von dieser Sucht. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie wirklich süchtig war, aber das reden wir jetzt dann auch gleich. Mhm. Und es ist ein großes Geschenk, dass du da bist. Und ich weiß, es ist nicht selbstverständlich. Und ja, High Five, schön, dass du da bist. Fühl dich umarmt. Danke.
Ich danke. Dankeschön. Also herzlichen Dank für die Einladung, für dieses herzliche Willkommen. Ich bin echt froh, da zu sein.
Erzähl uns ganz kurz, für die, die die nicht kennen oder nicht genau wissen, wohin oder vielleicht den Namen auch wirklich noch nie gehört haben. Wer bist du? Was machst du? Warum bist du hier auf dieser Welt?
Ich bin gelernte Journalistin und die meisten kennen mich wahrscheinlich deshalb, weil ich jetzt vor über 5 Jahren angefangen habe, anders über Alkohol und Alkoholabstinenz zu reden, als das bis dahin so der Fall war. Anders klang nach: Du musst dich nicht Alkoholikerin nennen, wenn du aufhörst zu trinken. Du musst auch nicht erst am Boden liegen, um das zu dürfen oder zu können. Du darfst das jederzeit. Und selbst wenn du am Boden gelegen hast, du kannst dieser Sucht entwachsen. Du kannst hinterher stärker stehen als vorher. Du musst nicht ein Leben lang Sorge haben, rückfällig zu werden oder dich ein Leben lang als krank bezeichnen. Und du musst auch nicht ein Leben lang dahinterher trauern, nicht mehr trinken zu dürfen, weil es tatsächlich sehr, sehr toll sein kann, nicht mehr trinken zu müssen und herauszufinden, wer bin ich eigentlich und was will ich von diesem Leben? Und dann eben nüchtern auch die Energie zu haben, für genau das einzustehen und für genau das einzutreten.
Das heißt, es geht jetzt um Alkohol.
Mhm.
Das heißt, kannst du uns vielleicht ganz kurz die Geschichte des Alkohols erzählen?
Meine?
Deine oder allgemein, das ist mir jetzt ganz egal. Aber was ist Alkohol eigentlich? Weil wir wissen das vielleicht auch viele von uns gar nicht genau. Was ist Alkohol, wenn wir Alkohol trinken? Mhm. Was ist das? Und was ist die Geschichte? Wie hat die Geschichte des Alkohols auch angefangen, dass das ja jetzt eigentlich auch schon so ist, dass wenn man ein Glasl trinkt, dass man sagt, wow, da haben wir es fein oder wir tun eine gute Flasche Wein auf und so weiter. Was ist da passiert?
Also das lässt sich auf sehr vielen Ebenen beantworten. Wenn wir das jetzt mal so auf dieser kulturellen Ebene betrachten, dann hatte Alkohol vor vielen 100 Jahren tatsächlich den Effekt, dass es Getränke keimfrei und haltbar gemacht hat. Ne? Also das war damals zum Teil tatsächlich gesünder als Wasser zu trinken, weil Alkohol ist ja ein Zellgift, es tötet Bakterien ab. Und daher rührt immer noch so dieser Mythos vom Grundnahrungsmittel, vom gesunden Alkohol. Rührt auch daher, dass Alkohol lange so eingesetzt wurde, um Menschen zu betäuben. Das war also auch ein Medizinprodukt, bevor man eben bessere Betäubungsmittel gefunden hat. Und das sind alles so Dinge, die sich im kulturellen Gedächtnis so festsetzen und dann mündet das in so eine Annahme von, naja, es ist ja ein Grundnahrungsmittel, es ist ein Nahrungsmittel wie jedes andere und es ist ja sogar ein Medizinprodukt, das heißt, das ist auch noch irgendetwas, was gesund macht, scheinbar. Denn wenn wir uns angucken, was Alkohol im Körper bewirkt, es ist eine toxische Substanz, es ist ein Zellgift, es greift nicht nur die Zellen an, wenn wir uns desinfizieren, sondern es greift auch im Körper so ziemlich jede Zelle und jedes System an, das wir uns vorstellen können. Und es ist eine Droge. Es wird zwar häufig als Genussmittel bezeichnet, aber es ist de facto eine Droge. Die Definition einer Droge ist, es ist eine psychoaktive Substanz, die verändert, wie wir denken und fühlen und die halt auch abhängig machen kann. Nicht jede Droge kann abhängig machen, bei Alkohol ist das aber eben der Fall. Und wir haben jetzt in meinem neuen Buch Frauen und Alkohol ein super schönes Bild dafür, dass das verdeutlicht. Wenn du Alkohol konsumierst, dann macht das in deinem Hirn so etwas wie einen Daumen hoch auf Facebook. Diese Dopaminausschüttung, die Alkohol verursacht, ist wie so ein Like für die Situation, die Uhrzeit, für alles um dich herum. Das bekommt durch diesen Alkoholkonsum, durch diese super hohe Dopaminausschüttung, ein Like. Und je häufiger du likest, desto mehr siehst du praktisch von demselben Bild. Wenn du jetzt ganz oft Katzenbilder likest, dann denkst du irgendwann, wow, ganz schön viele Katzen hier, ne? Oder wenn du ganz oft auf verschwörungstheoretische Inhalte klickst, dann denkst du irgendwann, die Welt ist bevölkert von Echsenmenschen und so, ne? Und so verschafft oder so führt Alkohol dazu, dass wir immer stärker auf diese Alkoholreize reagieren, nach und nach. Und dass wir das auch immer wieder suchen und wollen. Und dann befinden wir uns irgendwann in einer Welt, in der Alkohol überall ist, in der ein Leben ohne Alkohol gar nicht mehr möglich ist und in der Alkohol, und das ist eben auch das Gemeine, das betrifft einen anderen Mechanismus im Hirn, nämlich das Belohnungssystem, in dem Alkohol diese Form der Belohnung so stark manipuliert, dass wir irgendwann wirklich denken, der ist so wichtig für mein Leben, ich kann ohne den gar nicht mehr leben. Und das Interessante daran ist, und deswegen ist diese Filterblasen-Analogie auch so gut, das kommt ja nicht von heute auf morgen. Wir bekommen nicht von heute auf morgen ein Alkoholproblem, aber mit jedem Drink gibt's ein Like, mit jedem Schluck gibt's ein Like und so manövrieren wir uns nach und nach in ein Alkoholproblem. Und das funktioniert so schleichend, dass wir dann manchmal nach 15, 20 Jahren denken, wow, ich kann gar nicht mehr essen gehen, ohne ein Glas Wein neben mir stehen zu haben. Und wow, irgendwie interessieren mich meine Hobbys gar nicht mehr so sehr wie früher. Oder sie interessieren mich nur noch, wenn Alkohol konsumiert wird. Und wow, ich kann gar nicht erwarten, dass mein Kind endlich ins Bett geht, damit ich endlich mein Glas Wein trinken kann. Und ja, dann hat die Droge langsam unser Hirn umprogrammiert. Mhm. Das Schöne ist allerdings, so ein Hirnstoffwechsel kann auch wieder regenerieren. Also es kann tatsächlich auch wieder sich in eine Richtung entwickeln, die uns dann wieder zu dem oder der werden lässt, die wir mal waren. Ja.
Wie ist der Weg? Wie geht? Danke für die Erklärung. Ja, das ist wunderbar. Wie ist ein Weg oder wie war dein Weg, da in eine andere Richtung zu gehen? Und wie lange hat es gedauert? Also es gibt ja immer so, man muss was machen, dann kann man es gar nicht machen und irgendwann will man es vielleicht sogar machen und dann ist man es.
Ja.
Und der Weg ja von muss und ich kann ja, ich will und ich bin's, ist ja schon ein langer.
Ja.
Wie geht es? Wie geht man den Weg an? Vielleicht auch in deinen Dingen, wie bist du das angegangen? Und wie kann man das angehen?
Ja. Also ich bin ja reingeraten über dieses sehr kultivierte Trinken. Meine Eltern sind sehr feine Leute, die haben abends Rotwein getrunken auf Hochglanz polierten Gläsern, wenn es was zu feiern gab, gab es Champagner. Das war so ein schickes Accessoire im Leben meiner Eltern. Das heißt, dieses vermeintliche Genusstrinken war für mich ein Zeichen eines erwachsenen Lebens. Und dann kam noch etwas hinzu, das ist nämlich ganz spannend, weil in Deutschland hast du nicht nur diese Kultur, dass dieses Trinken zum Essen, dieses sehr kultivierte Trinken akzeptiert ist, sondern da ist auch richtig Absturz und Rauschtrinken und Feiertrinken auch total akzeptiert. Und in meiner Generation war das eben auch mega cool. Wer da nicht getrunken hat, wer da nicht mal einen Filmriss hatte, der war halt nicht cool. Und diese beiden Trinkmuster liefen bei mir eine Zeit lang so parallel und irgendwann hat dann dieses Rauschtrinken übernommen. Ich hatte aber immer noch im Kopf dieses, ich muss eigentlich dahin, wieder genussvoll trinken zu können. Ich muss wieder zu diesem feinen Glas Wein, weil wer bin ich, wenn ich nicht mein feines Glas Weißwein in der Hand habe? Konnte ich mir nicht vorstellen. Und dieses Idealbild, dieses Selbstbild von der kultivierten Frau mit dem Weinglas in der Hand hat mich sehr lange davon abgehalten, zu erkennen, dass es eigentlich schon lange nicht mehr kultiviert war. Ganz im Gegenteil, ich bin ja dann hinterher regelmäßig abgestürzt, hatte Filmrisse, hatte richtige Hämatome und so, also mit kultiviertem Trinken in Anführungsstrichen, da kann man jetzt drüber streiten, ob es das überhaupt gibt, aber zumindest mit dem, für das ich es gehalten habe, hatte das gar nichts mehr zu tun. Ich hatte damals aber eben wahnsinnige Angst, mit dem Trinken aufzuhören, aus mehreren Gründen. Zum einen hatte ich totale Angst vor diesem Wort, Alkoholikerin. Es war ja kein Geheimnis, dass ich getrunken habe. Ich war immer die, die krass Karriere macht, die aber auch krass Party machen kann, ne? Das war so war ich so abgestuft oder eingestuft in den Köpfen der Menschen. Das heißt, ich dachte mal, wenn ich jetzt aufhöre zu trinken, dann schreit das ja förmlich danach, dass ich ein Problem hatte. Und das kann ich ja nicht machen, weil jemand mit Alkoholproblem, ich hatte Sorge, ausgestoßen zu werden, ausgegrenzt zu werden aus dieser Gesellschaft, zu der ich ja unbedingt gehören möchte, zu der ich unbedingt beitragen möchte. Aber ich dachte, wenn ich dieses Label trage, Alkoholikerin, dann bin ich halt raus. Das war der eine Punkt. Und der andere war, dass ich mich extrem geschämt habe, weil ich so privilegiert auf die Welt gekommen bin, nicht nur was Bildung und Sport und finanzielle Mittel betrifft, sondern wirklich auch, was ein liebevolles Elternhaus angeht. Ich habe echt eine schöne, liebevolle Kindheit hinter mir. Meine Eltern haben sich für mich interessiert, die haben mir zugehört, die haben über meine Witze gelacht, die haben mich in den Arm genommen, die haben mich ermutigt. Perfekte Eltern gibt es nicht, das ist gar keine Frage. Aber das war wirklich eine Kindheit, wo ich heute sage, das war sehr, sehr, da war sehr vieles gut. Und dann habe ich mich so geschämt, weil ich dachte, ich sei selbst schuld daran, dieses Problem entwickelt zu haben. Ich dachte, ich habe das in den Sand gesetzt. Und das waren so, ich glaube, die zwei Hauptkomponenten, die mich davon abgehalten haben, mal die Augen aufzumachen und zu sehen, was da eigentlich schon die ganze Zeit passiert. Und ich habe dann halt so die klassischen Ausreden gewählt, ne? Ich trinke ja nicht täglich. Ich zitter ja nicht, ich trinke nie morgens, ich trinke nur guten Wein, ich trinke keine harten Sachen, ich treibe Sport, ich mache Karriere. Das waren Ausreden, die mich immer sehr schön relativieren ließen, dass das aber eben eigentlich nicht toll ist, am nächsten Morgen aufzuwachen und nicht mehr zu wissen, was passiert ist. Und bei mir war es dann am Anfang, du hast diesen inneren Dialog angesprochen von diesem ich muss, ich sollte, ich will und ich bin. Und ich habe wirklich angefangen bei ich muss. Und da befinden wir uns in diesem Bereich Zuckerbrot und Peitsche. Und bei mir war das wirklich die sinnbildliche Peitsche, weil ich irgendwann gemerkt habe oder an einem Morgen gemerkt habe, ich kann mir jede Trinkregel aufstellen, so kreativ ich auch bin, ich werde sie auf Dauer nicht einhalten. Ich muss es ganz lassen, ich muss, weil es sonst nie wieder gut wird. Das war mir so klar, da war ich 30 und innerlich schon völlig abgestumpft und wirklich so verarmt auch schon. Und da habe ich gesagt, ich möchte nicht mehr existieren, ich möchte wieder anfangen zu leben und ich muss aufhören zu trinken, damit ich das erreiche. Und es hat sich dann aber relativ schnell in aber dieses abstinente Leben ist ziemlich attraktiv entwickelt. Und das hat mich auch erstaunt, weil es mir so schnell so viel besser ging. Allein schon dieses, ich wache auf und ich muss mich nicht fragen, was ist passiert. Und ich habe nur noch diese eine Version von mir. Ich brauche mir nicht mehr zu merken, okay, was habe ich der erzählt? Was habe ich hier auf Facebook gepostet? Und hat er das vielleicht mitbekommen? Also irgendwie betrunken, irgendwelche pathetischen Weltschmerz-Posts, von denen ich in dem Moment dachte, sie sind super deep. Waren sie natürlich nicht. Und das war schon mal toll. Und dann bin ich relativ schnell, also ich habe sehr viel geschlafen am Anfang und ich habe auch viel geweint, aber ich war relativ schnell auch echt wieder so klar geistig, so wach und dachte, krass, ist es toll, wie ich mich konzentrieren kann, wie gut es mir einfach geht. Auch körperlich, mein Bewegungsdrang ist zurückgekehrt und so. Und das sind so die ersten Sachen, die mir aufgefallen sind, die sich echt bessern. Oder ich habe zu der Zeit ja sehr viel gedatet, weil ich einen Mann gesucht habe, mit dem ich mein Leben verbringen kann. Das ist natürlich in dieser Alkoholzeit nicht so richtig gut gegangen, wie man sich vorstellen kann. Und dann hatte ich so erste Dates, da bin ich dann mittags ins Museum gegangen mit meinen Tinder-Dates und dachte so, wow, ist das schön, ne? Das war, also klar, ich war noch total unsicher, weil ich nicht wusste, wenn ich nicht diese kultivierte Frau mit Weinglas in der Hand bin oder das Partygirl, das halt auch richtig gut arbeiten kann, wer bin ich dann? Das ist schon schwierig, damit umzugehen, wenn du plötzlich merkst, all das, von dem du dachtest, dass du es bist, oder sehr vieles, von dem du dachtest, dass du es bist, bist du nicht. Aber es hat sich viel verbessert. Und dann habe ich irgendwann eben bemerkt, dass sich auch grundlegend bei mir was verändert, je besser ich mich kennengelernt habe. Und da entwickelte sich das langsam zu einem Ich will. Und dann habe ich eben einen Artikel gefunden von einer US-amerikanischen Sobriety-Aktivistin, Holly Whitaker, die geschrieben hat, Hi, my name is Holly and I'm not an alcoholic because there is no such thing. Und in diesem Artikel hat sie dargelegt, warum sie sich nicht mehr als Alkoholikerin bezeichnet und sagte, darin ist doch verrückt, es ist die einzige Droge, bei der wir dann als praktisch abgestempelt werden, wenn wir sie nicht mehr konsumieren. Ist doch komisch, oder? Bei Menschen, die rauchen, sagen wir doch auch nicht, das sind Nikotiniker, wenn sie aufhören zu rauchen. Und bei Menschen, die koksen, sagen wir doch auch nicht, das ist ein Kokser, wenn sie aufhören zu koksen. Sondern das sind Menschen, die aufgehört haben zu rauchen und die aufgehört haben zu koksen. Und ja, wenn ich einmal aufgehört habe zu rauchen, dann sollte ich besser nicht wagen, mal irgendwann noch mal eine Zigarette zu rauchen. Aber das heißt ja nicht, dass das jetzt für den Rest meines Lebens meine Identität bestimmt. Und ich habe das gelesen, und ich kann mich noch so genau an diesen Moment erinnern, ich dachte wirklich, mein Kopf explodiert. Das war für mich so revolutionär, nicht nur, weil ich dachte, danke, ich muss mich gar nicht so nennen, sondern weil mir dieser Blogartikel auch so eine Hand gereicht hat und mich auch so ermutigt hat, meine eigene Sprache für das, was ich da erlebe, zu finden. Und dann dachte ich, das ist ja auch so sinnvoll. Ich meine, Sprache prägt Realität. Wieso sollte ich das so negativ besetzen? Ich lebe hier ja gerade auf. Also habe ich dann angefangen, Sätze zu sagen wie, ich liebe es, nüchtern zu sein. Und ich lerne mich kennen. Und ich kann alles erreichen, was ich möchte. Und ich bin unabhängig. Also Wörter, die mich hochgezogen haben und die mich so vorangetrieben haben. Anstatt mir immer wieder so von oben eins auf den Kopf zu geben. Und so bin ich dann irgendwann tatsächlich zu diesem Ich bin das. Ich bin unabhängig, ich bin eine Person, die nüchtern lebt. Ja, dieser Prozess hat natürlich ein paar Jahre gedauert, weil ich das auch alles erstmal so für mich entdecken musste. Ich glaube, heute geht das bei vielen ein bisschen schneller. Aber so kann man dahin gelangen. Und ich glaube, was ganz wichtig war für mich, war, dass ich dieses Vorbild hatte. Und das war auch der Grund, warum ich irgendwann mit meinem Podcast und mit meinem Online-Programm rausgegangen bin und mit meinem Gesicht vor allem und mit meinem Namen, weil diese Anonymität ja immer wieder so suggeriert, ja, da ist was, für das musst du dich schämen und das ist ein Riesenproblem und red da bloß nicht drüber. Und ich dachte, ja nein, weil ich hab es geschafft, nüchtern zu werden in einer hochalkoholisierten Welt, das ist mega, da kann ich voll stolz drauf sein. Und du kannst das übrigens auch.
Mhm. Ja. Ich meine, die Geschichte, das Ganze, wie du das sagst, kann man auf ganz viele Themen ja hin tun. Da ist es mit Alkohol, was ja wunderbar ist, aber das, was du erzählst, kannst du ja, das stimmt bei ganz vielen Themen, dass man sich da immer klein macht oder sich schämt. Ich glaube ja, eines unserer größten Hindernisse ist das Schämen.
Ja.
Müssen wir uns schämen, woher das ja immer kommt. Aber der Scham ist ja ganz ein schlimmes Gefühl. Und ich glaube, dass jeder von uns sich immer wieder überlegen muss, für was schäme ich mich, und das auch aufschreiben sollte und dann nochmal schauen, okay, das nochmal reflektiert und nochmal kontrolliert. Weil der Scham ist ja, glaube ich, wirklich so richtig wie eine schwarze Decke, die ganz schwer ist und die geht auf die rauf und die liegt jetzt da oben und das ist der Scham, gell?
Ja.
Und viele von uns gehen ein Leben lang mit verschiedenen Gedanken des Schams durch die Welt und das ist natürlich so eine einfache Sache, weil bei Alkohol kommt es so schnell, oder?
Mhm.
So, ja, wenn das darf man nicht und bei vielen Sachen kommt es aber relativ schnell.
Und Scham ist auch so toxisch. Ich habe dazu die Forschung von Brené Brown kennengelernt. Mhm, kennst du wahrscheinlich gelesen, auch, ne?
Das Buch also, ich finde, das ist einfach ein Wahnsinn, das
brillante
Buch.
Brillante Wissenschaftlerin, forscht in Houston zu Themen wie Scham und Verletzlichkeit und Courage. Und von der habe ich damals gelernt, wenn du diese Scham loswerden möchtest, dann musst du durch sie durch. Und ganz konkret auf der Handlungsebene bedeutet das, sprich über das, was dich quält. Und das ist natürlich das Allerschlimmste in dem Moment. Und sprich über das, was dich quält und erzähle es jemandem, der empathisch ist. Weil dann gelangst du zum Selbstwert. Dann gelangst du zu diesem Gefühl, ich bin liebenswert, egal was andere sagen und egal welche Facetten ich in meiner Geschichte habe. Und das habe ich damals als erstes mit meinem jetzigen Mann ausprobiert. Aber als ich das erste Mal gesagt habe, ich hatte ein Alkoholproblem, da war ich ja gerade mal 4 Monate nüchtern. Ich möchte, dass du das weißt, das war in unserem zweiten Date. Da bin ich wirklich fast vom Stuhl gefallen. Ich habe meine eigene Stimme kaum gehört, weil mein Herz so laut geschlagen hat. Und weil ich echt dachte, der steht jetzt auf und geht. Da hat er keinen Bock drauf. Aber
da kriege ich Gänsehaut, ja.
Ja,
mega.
Weil ich wirklich dachte, dieser Teil meiner Geschichte macht mich zu einem Menschen, der nicht liebenswert ist. Und das tut so weh. Und er war der Erste, der mich kennengelernt hat und der dann sagte, okay. Und ich habe gespürt, da hat sich nichts verändert. Ich war nicht plötzlich irgendwie die mit dem Makel oder... Kennst du das, wenn so ein Satz fällt und es verschiebt sich so das Kräfteverhältnis zwischen Menschen? Das war nicht so. Und ich kriege jetzt gerade auch Gänsehaut, weil das so ein Riesenmoment für mich war, dass ich echt dachte, hä? Das findest du okay? Und dann meinte er, ja, aber es ist doch gut. Du hast dein Problem erkannt und du machst was dagegen. Das ist doch mega.
Ja, cool. Na, ist
ja.
Super.
Und das war das erste Mal, dass ich eben gespürt habe, was Brené Brown damit meint, wenn sie sagt, sprich mit jemandem darüber, der empathisch reagiert. Das heißt nicht, dass ich mich ab dem Tag nicht mehr geschämt habe. Das hat nur ein paar Jahre gedauert. Aber ich habe halt immer wieder darüber gesprochen. Und heute bin ich von dieser Last wirklich befreit. Ja.
Mega. Ja, wir sind ein bisschen in den Scham rein, aber ich finde, das ist da so ein mega Thema. Und ich glaube, wenn man sich da... und beschäftigt, das ist super und die Brené Brown hat wirklich schöne Hörbücher oder auch die Bücher, was man lesen kann, also es lohnt sich voll, gell? Also,
lohnt sich definitiv.
Ja, finde ich,
ja, auch TED-Talks, ihre TED-Talks sind auch super. Mhm.
Ja, also wirklich schön. Jetzt möchte ich zurückkommen. Ich erinnere mich, wo du zuerst geredet hast, dass deine Eltern und wir sind, der Franz Josef und ich sind vor 14 Jahren in ein Haus eingezogen und das war für uns eine Riesensache und dann habe ich mir jetzt gerade erinnert, wo du erzählt hast, dass ich habe dann ein paar Monate, wo wir drinnen waren, haben wir gedacht, mein, jetzt wäre doch total schön, wenn wir eine schöne Kommode hätten, also so ein rundes, so ein Wagele, und da tun wir uns ein paar schöne Sachen auf, wie Martini und so weiter, weil das hat man eigentlich in jedem schönen Haushalt. Mhm. Wir haben das daheim nie gehabt, aber ich habe so den Film gehabt, das schaut doch gut aus, und dann kommt jemand und dann biete ich den Aperitif an und ich habe jetzt zum Essen lade ich sowieso fast nie mehr jemand ein, weil ich kann nicht kochen. Aber das war so meine Vorstellung eines perfekten Abends und dann mache ich das, gell? Und das machen wahrscheinlich viele, zu sagen, okay, zu einem perfekten Abend gehört das alles dazu. Und so wachsen auch dann unsere Kinder auf, weil wir uns nichts dabei denken und weil wir sagen, okay, das ist dieser Luxus, den wir uns gönnen und einen schönen Abend. Wie durchbrechen wir das? Wie kann man das durchbrechen? Was wären Möglichkeiten, wenn man jetzt so auch in einer Familie wohnt und wenn man sagt, okay, vielleicht wollen nicht alle auf den Alkohol verzichten, was wären Möglichkeiten, so Praxismöglichkeiten, zu sagen, okay, macht das einfach, fangst die Sachen einfach nicht an, redet bestimmt Themen auch anders an. Hast du da so Sachen, wo du uns einfach so Tipps geben kannst, wo du sagst, okay, redet so über den Alkohol, tut es so in den Haushalt rein oder gar nicht? Mhm. Oder sagst du uns da Sachen, wo du sagst, okay, fangt mal so an, euch damit zu beschäftigen?
Ja, also etwas, das jetzt wahrscheinlich nicht so gut ankommt, ist mit dem Glas in der Hand zu sagen, das ist voll giftig, ne? Das ist ganz, ganz schlecht. Das bringt gar nichts. Da kann man so viel reden, wie man möchte. Vorbild ist einfach am allerwirksamsten. Wenn ein Kind mitbekommt, dass Mami trinkt, um abends runterzukommen, dass Papi trinkt, um gesellig zu sein, dann prägt sich das ein. Es ist leider so. Das heißt nicht, dass automatisch dieses Kind später ein riesen Alkoholproblem bekommen wird, aber Kinder lernen am Vorbild derer, die sie lieb haben und die sie respektieren. Das heißt, wenn Kinder mitbekommen, Mami und Papi führen oder meine Bezugspersonen führen ein voll schönes Leben und da spielt Alkohol keine Rolle, dann ist das zumindest schon mal als Option verankert und das ist ein Schutzfaktor. Was vielleicht auch hilfreich ist, das Alter, also je früher, desto größer ist tatsächlich die Gefahr, dass Kinder später ein Problem damit entwickeln. Also Kinder mit 14, 15 tatsächlich so das erste Glas zu geben, ist schon extrem früh. Unser Hirn entwickelt sich, bis wir 25 sind. Und diese Jugendjahre sind super prägend. Und wenn ich dann sehe, zum Beispiel in Deutschland, ist es total normal, Jugendlichen zur Konfirmation ein Glas Sekt in die Hand zu drücken. Wir haben ja sogar dieses Gesetz vom begleiteten Trinken, ne? Jugendliche dürfen ab 14 in Restaurants im Beisein ihrer Eltern trinken. Das ist so absurd. Und da ist es einfach gut zu wissen, jedes Jahr, dass man da irgendwie noch rauszögern kann, ist auch ein Schutzfaktor. Und jedes Jahr, dass es früher in diesen Alkoholkonsum gerät, ist wirklich ein Risikofaktor. Ich glaube, das war auch einer meiner riesengroßen Risikofaktoren. Also ich hatte dieses Elternhaus, in dem das sehr schick war. Ich habe früh mein erstes Glas Wein getrunken, da war ich so 12, 13, war halt immer auch sehr weit für mein Alter, ne? Und meine Eltern dachten auch wirklich, sie führen mich in eine Kulturtechnik ein. Ich musste manchmal so lachen, weil meine Eltern so mit Drogen gar nichts am Hut hatten, ne? Also als ich meiner Mutter das erste Mal erzählt habe, dass eine Freundin von mir kifft, das ist fast umgefallen, so ungefähr, ne? Weil, oh Gott, Marihuana. Aber eigentlich hatten wir die Drogen im Haus, ne? Mhm. Das ist, also, da vielleicht, das war, also so rückblickend betrachtet, sagen die natürlich auch, ja Mensch, was haben wir da gemacht? Aber das war erstmal auch eine andere Zeit. Da wussten die Leute noch weniger über die Gefahren von Alkohol. Und es war auch so dieses, naja, dann trinkt sie einen guten Riesling, wenn wir dabei sind. Dann können wir ihr direkt ein bisschen was über Wein erklären und ihr praktisch so ein bisschen Kulturwissen mitgeben. Und wenn wir dabei sind, dann ist sie auch in Sicherheit. Ne? Das war so diese Denke und ich kann das gar nicht verurteilen. Ich kann mir ja vorstellen, wie das damals war. Und ein Risikofaktor ist tatsächlich auch, Alkohol gut zu vertragen, weil das nämlich eben in so Ländern wie Österreich oder Deutschland auch oft bedeutet, dass wir halt viel trinken. Ja, also deswegen, je früher, desto gefährlicher wird es. Das ist vielleicht auch noch so ein Hinweis, mit dem man ganz gut arbeiten kann jedes Jahr, dass man das noch rauszögern kann, ist ein gutes Jahr. Und ansonsten, wie gesagt, dieses Reden darüber, aber selbst etwas anderes machen,
schwierig,
bringt eigentlich nichts. Ja.
Das heißt aber schon, zum Beispiel keinen Alkohol daheim zu haben, wäre sinnvoll.
Ja.
Oder?
Ja. Das wäre sinnvoll.
Also sich zu überlegen, ja, ich habe gar keinen Alkohol daheim, weil ich brauche vielleicht daheim gar keinen, ja, Alkohol. Oder? Ja, so wie genau. Bei uns. Wir haben die Flaschen, habe ich dann eben von einem halben Jahr dann weg dann. Aber die, ja, sind nicht, cool. die sind nicht weniger geworden. Ja. Weil erstens lade ich ja sowieso niemand ein und ich trinke ja nicht allein am Martini. Aber ich habe halt damals gedacht, okay, mit, ja, dem Abendessen, das ist super halt, wenn, ja, man ein Haus hat. Jetzt sind halt Blumen oben auf dem Ding. Aber keinen Alkohol daheim haben ist zum Beispiel eine Möglichkeit.
Ist eine Möglichkeit, ja. Und was vielleicht auch noch, also da überlege ich gerade, ob das vielleicht eine Möglichkeit sein kann. Also darüber werde ich mit meiner Tochter auf jeden Fall reden. Einfach mal so ein bisschen zu gucken, wie funktioniert denn Alkoholmarketing, um mit den Kindern darüber zu reden. Also zu sagen, guck mal hier, die Dosen sind so ein bisschen schlanker, damit sollen Frauen angesprochen werden. Und guck mal hier, die Etiketten glitzern. Und hier, diese Farbe spricht wahrscheinlich eher so den gut situierten Herrn an. Also auch mal klar zu machen, dass es Wege gibt oder Wege aufzuzeigen, wie gewisse Produkte auch eine bestimmte Zielgruppe erreichen sollen. Mhm. Ist vielleicht auch nicht schlecht, mal Kinder dafür zu sensibilisieren, dass sie halt auch Zielgruppe sind, dass sie halt auch kaufen sollen. Und ich meine, das ist ja bei den ganzen Zuckerprodukten ähnlich. Das schadet nie, diese Mechanismen dahinter zu verstehen.
Also das Ganze, ja, stimmt. Die Generation Z ist ja auch sehr spannend. Die Frauen trinken relativ viel oder mehr wie früher. Kannst du uns da was dazu sagen? Generation Z ist
ja,
so...
Ja, gern.
Genau, ich jetzt meine Großen sind so alt, also für alle, die das jetzt nicht so, so 21, 20. Was passiert da? Was ist da momentan in dieser Generation? Was weißt du darüber?
Da habe ich fürs Buch auch viel zu recherchiert und das fand ich wahnsinnig spannend, weil es heißt ja immer, die junge Generation trinkt weniger. Das stimmt aber so nicht. Es trinken mehr Menschen in dieser Generation wenig oder gar keinen Alkohol als jetzt zum Beispiel in meiner Generation, Millennial-Generation. Aber ein nicht zu vernachlässigender Teil, nämlich ein Drittel, geht richtig steil. Ein Drittel. Also, und das ist eben so interessant, weil wenn wir uns so die problematischen Trinkmuster angucken, wie dieses Rauschtrinken oder dieses jeden Tag, dieses regelmäßige Trinken, dann waren die Männer da immer in der Mehrzahl und in der Generation Z sind die Frauen gleichgezogen oder bei manchen problematischen Trinkmustern haben sie die Männer sogar schon überholt. Und das ist heftig, weil das kann man natürlich, wenn man zynisch ist, jetzt als Emanzipation auslegen oder jetzt trinken die Frauen auch gleichberechtigt, aber sie trinken halt nicht gleichberechtigt, weil die Folgen so viel schneller und heftiger eintreten. Also sowohl die körperlichen Folgen, Frauen verstoffwechseln Alkohol langsamer, haben auch im Verhältnis mehr Fett und weniger Wasser im Blut als Männer. Das heißt, im Verhältnis haben wir diese toxische Substanz eben länger im Körper und höher konzentriert. Und das führt halt dazu, dass wir schneller erkranken. Das kann sowas sein wie, dass wir schneller Pickel bekommen oder dass unsere Haut altert oder schneller die Nägel brüchig werden oder so. Das kann aber tatsächlich auch sowas sein wie Brustkrebs, Herzinfarkte, Demenz und eben auch psychische Erkrankungen wie depressive Verstimmungen bis hin zu Depressionen, Angststörungen und so weiter. Also das sind Folgen, die generell Menschen betreffen können und die Frauen aber eben schneller betreffen. Und das ist einfach wichtig zu wissen. Und die sozialen Folgen, wenn wir betrunken sind, sind für uns meistens auch ein bisschen heftiger als für Männer. Und was so diese Erkrankungen angeht, das finde ich jetzt ganz interessant und deswegen finde ich diese Longevity-Ausrichtung eures Hotels eben auch ganz spannend, weil sich jetzt gerade in den Köpfen der Bevölkerung was tut. Alkohol, das war lange so, ja, vorsichtig, also sei vorsichtig, da kannst du süchtig werden oder vielleicht irgendwie auch noch Leberzirrhose bekommen. Aber diese anderen über 200 Krankheiten, die damit in Verbindung stehen oder die durch Alkohol verursacht werden, die hatte ja keiner auf dem Schirm. Und das rückt jetzt langsam ins Bewusstsein, dadurch, dass Medien anfangen, darüber zu berichten. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat jetzt ihr Positionspapier aktualisiert und hat gesagt, Alkohol ist ab dem ersten Tropfen schädlich. Das ist in der Wissenschaft schon seit Ewigkeiten bekannt, hat ein bisschen gedauert, bis das dann praktisch offizielle Empfehlung wurde. Und das führt dazu, dass Menschen oder dass immer mehr Menschen, egal, ob sie jetzt ein Alkoholproblem hatten oder nicht, oder viele, die eben auch kein Alkoholproblem hatten, dass die sagen, nee, ich trinke nicht, weil ich bin mir wichtig und meine Gesundheit ist mir wichtig und mein Körper ist mir wichtig. Und dieser Longevity-Trend, ich glaube, aktuell ist das noch was recht Elitäres. Ich habe aber den Eindruck, dass das auch reinwirkt in die Gesellschaft, dass Gesundheitsbewusstsein für mehr und mehr Menschen wichtig wird. Und aus dieser Gleichung ist Alkoholverzicht eigentlich nicht rauszudenken oder rauszurechnen.
Mhm. Gibt es eine gesunde Art von Alkohol zu trinken, also gesund, wo man sagt, okay, viele, also ich selber trinke ja keinen Alkohol, weil ich Migräne schon als 17-Jährige bekommen habe. Mhm. Das heißt, ich habe immer dann gesagt, wenn ich, also wie man gesagt hat, trink mal eins, und ich gesagt, wow, nein, danke, weil ich habe Migräne und der nächste Tag, das geht sich bei mir jetzt nicht aus, für mich selber, das geht nicht. Das war natürlich immer, ist eine einfache Sache, aber ich habe immer den Satz dazu müssen sagen, weil sonst hat mich jeder gefragt, mach jetzt gerne ein Glasl und was ich, was nicht, nein, ein Glasl ist morgen Kopfweh und das ist mir auch schon zu viel Kopfweh. Das heißt, ich habe immer, aber ich wurde immer gefragt, trink nur eins, also immer. Also das ist aber jetzt schon ein bisschen besser, die Leute wissen es, aber es dauert sehr, sehr lange. Das ist so ein bisschen die Frage, was kann man sagen, was sagt man, dass man nicht die ganze Zeit in Diskussionen, weil man will ja nicht jedem erklären, wie die Welt geht Und ich will auch nicht jedem sagen, lass es doch du auch, weil ich glaube, es ist ein bisschen gesünder für die. Ja. Wie machst du das? Und die andere Frage stelle ich dann, Entschuldige.
Ja, also beantworte ich erst die Frage. Entschuldige. Nee, kein Problem. Hast ein Hochleistungsgehirn, ne? Migräniker, habe ich letztens einen super interessanten Podcast gehört, dass ihr einfach wahnsinnig vernetzte Gehirne habt, die aber eben sehr anfällig sind. Mhm. Ja,
das klingt jetzt einmal super, das nehmen wir jetzt einmal mit. Aber mich hat es natürlich vor vielen Sachen geschützt. Also ich habe auch nachgedacht. Weil ich bin natürlich auch in einem Job, wenn du in einem Hotel arbeitest und mit Gästen und jeder, und ist ja voll nett, vielleicht hat es mir auch für irgendwas geschützt, also in mein Leben. Also ich denke mal, für irgendwas wird es gut da sein. Das eine klingt jetzt auch noch gut. Ja,
ja, aber dafür war es dann ein Schutzfaktor. Mhm, genau. Tatsächlich. Das ist genau wie wenn Leute sehr schnell irgendwelche anderen körperlichen Reaktionen haben oder es ihnen halt wirklich sofort nicht gut geht, wenn sie Alkohol trinken. Das ist auch oft ein Schutzfaktor. Mhm. Zumindest was eben den Alkohol dann angeht. Dieser erste Punkt, was kann ich sagen? Ich will andere ja nicht belehren. Ein ganz guter Indikator dafür, dass Menschen ein Problem mit Alkohol haben, ist, wenn sie gar nicht vertragen können, wenn andere nicht trinken. Das heißt, das führt jetzt ein bisschen an der Frage vorbei, es ist aber wirklich eine interessante Beobachtung. Menschen, die kein Problem mit Alkohol haben, denen ist es total egal, ob du trinkst oder nicht. Menschen, die darauf beharren, dass du jetzt unbedingt auch was trinken solltest, die können nicht ertragen, dass sie hier gerade diejenigen sind, die trinken müssen. Du bist ein Spiegel in dem Moment. Und vielleicht hilft das auch schon, um sich nicht so dermaßen unwohl zu fühlen, da einfach Mitgefühl mit dem anderen zu haben, der da gerade so drauf beharrt, weil es tut gerade weh. Ihm oder ihr tut es gerade weh, dass du nicht trinkst, weil du Spiegel bist. Und zu den konkreten Ausreden oder Sätzen, die man sich da zurechtlegen kann. Ich bin übrigens Fan davon, wenn Menschen einfach keine Lust haben auf irgendeine Diskussion, die sich ja ganz oft anschließt, dann finde ich, dass man da durchaus sich etwas zurechtlegen kann. Und je nach Kontext sind da andere Sachen wirksam. Also sowas wie, ich möchte abnehmen, ist vielleicht in dem einen Freundeskreis ganz akzeptiert. Ich muss noch fahren, ich nehme Medikamente, ich mache gerade so eine Challenge, ich trinke mal 30 Tage keinen Alkohol. Ich habe Longevity für mich entdeckt. Oder ich muss morgen früh raus, ich möchte morgen fit sein. Mir ist wichtig, dass ich morgen fit bin. Alkohol stört meinen Schlaf, das ist es mir nicht mehr wert. Schlägt mir auf den Magen, ich vertrag den nicht. Also je nachdem, da kann man sich Sachen raussuchen, genau. Die dann meistens auch akzeptiert werden. Außer eben von Menschen wie mir früher, die das dann gar nicht können. Und die dann wirklich probieren, dich irgendwie dazu zu bewegen. Aber da kann man dann eben, wie gesagt, mit Mitgefühl reagieren. Und deine andere Frage, ach so, gibt es unproblematischen Alkoholkonsum? Gibt es gesunden?
Genau, also die Frage ist so ein bisschen, vielleicht hochen ein paar Leute zu, die sagen, du, ja, zweimal die Woche, einmal die Woche, gibt es das überhaupt? Deiner Meinung nach, nachdem wie du dich jetzt da mit dem beschäftigt hast und das alles sozusagen aufgenommen hast, oder gibt es das gar nicht?
Gesunden Alkoholkonsum gibt es nicht. Das ist widerlegt, da ist die wissenschaftliche Evidenz mittlerweile wirklich überwältigend. Und der risikoarme Konsum liegt deutlich unter dem, was wir lange dachten. Also lange hatte die WHO ja diese Grenzwerte an 5 Tagen die Woche ein kleines Glas Wein, also 0,1 für Frauen, für Männer so ungefähr das Doppelte, ist risikoarm. Das ist auch mittlerweile stark nach unten korrigiert worden, weil Alkohol eben so wahnsinnig toxisch ist. Und der risikoarme Konsum ist nach aktuellem Stand, liegt er bei 1 bis 2 kleinen Gläsern pro Woche, sowohl für Männer als auch für Frauen. Ich glaube, dass es unproblematischen Alkoholkonsum gibt. Ich glaube, dass der sich völlig anders aussieht, als wir meinen. Also mein Mann zum Beispiel, der hat für mich einen unproblematischen Alkoholkonsum. Der trinkt so, gut, jetzt hat er wirklich lange nicht mehr getrunken, aber als ich den so kennengelernt habe, hat er so alle 2-3 Monate mal einen Whisky. Oder wenn wir auf irgendeiner Geburtstagsfeier waren, zum Beispiel von meiner Cousine, und dann wurde Cremant rumgereicht, dann hat er sich halt mal so ein Glas Cremant genommen. Aber er hat sich darüber hinaus keine Gedanken darüber gemacht. ob es Alkohol gab oder nicht, hat für sein Wohlbefinden keinerlei Relevanz gehabt. Der hat sich nicht vorher auf das Glas Cremant gefreut. Er hat sich nach diesem Glas Cremant auch nicht gefragt, sollte ich jetzt vielleicht noch eins oder heute vielleicht nicht. Er wäre auch nicht auf die Idee gekommen, Cremant zu vermissen, wenn es keinen gegeben hätte. Und deswegen würde ich sagen, das ist unproblematischer Alkoholkonsum. Das hatte für den Stellenwert von Pfefferminztee. Mhm. Wenn es dann irgendwann anfängt, ein bisschen wichtiger zu werden als Pfefferminztee, dann bewegen wir uns auf diesem Spektrum, das eben so nach und nach Richtung Gewohnheit, schlechte Gewohnheit, psychische Abhängigkeit und körperliche Abhängigkeit führt. Wie gesagt, das ist keine Frage des Charakters, das ist keine Frage von heute und morgen, das entwickelt sich. Und lange bevor wir abhängig sind, gibt es ja auch schon so ein paar Warnzeichen, die darauf hindeuten, dass es kritisch wird. Und das ist zum Beispiel, wenn ich trinke, um zu verändern, wie ich denke und fühle. Wenn ich trinke, um ein bisschen lockerer zu werden, um Ängste zu lindern, um Stress zu bewältigen, vermeintlich, denn eigentlich stresst Alkohol uns nur zusätzlich.
Volle. Man sieht es ja, wenn man, egal ob man einen Ring anhat oder immer diese,
ja.
Es gibt jetzt schon, sind ja schon super Sachen, weil es gibt ja wirklich gute Möglichkeiten, bestimmte Sachen jetzt zu messen, egal ob du den Ring anhast oder egal irgendein Schlafbandel, du merkst es ja sofort.
Ja. Der REM-Schlaf, also du hast das praktisch sofort, keinen REM-Schlaf mehr, genau.
Also Tiefschlaf und REM-Schlaf ist nimmer, das ist fast nimmer da.
Ja, also, und das sind so, also dieses Trinken, um meinen Zustand zu manipulieren, ist ein Warnsignal. Noch so ein Warnsignal ist, wenn ich anfange, meinen Konsum zu vergleichen. Na, wie viel trinkt sie denn? Wie schnell trinkt er jetzt auch sein zweites Glas? Und wieso hat der Kellner ihm jetzt mehr eingeschenkt als mir? Sowas. Oder tatsächlich auch sowas wie, naja gut, aber Thomas und Annika trinken deutlich mehr als ich. Alles cool bei mir. Oder wenn ich anfange, so meinen Konsum zu rechtfertigen oder die Folgen meines Konsums. Mhm. So, ja gut, das war jetzt auch eine Ausnahme, war ja voll witzig und es haben ja alle so viel getrunken. Oder eben sowas wie, die Kinder sind gut in der Schule und ich mache Yoga und habe meinen Haushalt im Griff und ich habe einen Job, ich habe da kein Problem. Na, also wenn ich so in diese Richtung gehe, was echt auch ein Riesenwarnzeichen ist, ist immer wieder Trinkpausen zu machen, um sich zu beweisen, kein Problem zu haben und sich dann auch sehr auf den Moment freuen, wenn diese Trinkpausen wieder enden. Mhm. Oder wenn es so ein Automatismus geworden ist, wenn es einfach normal ist, ich komme nach Hause, ich schenke mir ein Glas ein, ist auch schon einfach ein Riesenwarnzeichen. Und eine Sache, die, glaube ich, so ziemlich alle, die in meinem Programm sind, gemacht haben, ist tatsächlich dieses Googeln, wie viel Alkohol ist noch okay oder eben auch gezielt danach suchen, ist Alkohol gesund oder welcher Alkohol ist gesund oder sowas. Ne? Also sich irgendwie so eine Rechtfertigung suchen oder so ein Regelwerk, an das ich mich halten kann, das mir Sicherheit suggeriert oder vorgaukelt schlussendlich, wenn es um Drogen und unsere Hirnchemie geht, dann ist das immer nur eine Scheinsicherheit. Aber ja, das sind zum Beispiel so Alarmzeichen, die darauf hindeuten, dass wir uns in diesem Spektrum schon ein bisschen weiter Richtung Problem entwickeln und vielleicht eben auch schon drin sind.
Und einfach nur mal ganz kurz für alle, die sich entscheiden würden oder eben wollen oder schon so weit sind, was ist der größte Unterschied in deinem Leben von jetzt, Natalie, heute, und Natalie mit 30 Jahren?
Ich weiß wirklich, wer ich bin. Also noch nicht endgültig, aber ich habe eine sehr gute Vorstellung davon, wer ich sein will, was mir wichtig ist, mit was für einer Art von Menschen ich mein Leben verbringen will, wo ich hin will und in was und wen ich meine Energie investieren will. Und was auch noch ein großer Unterschied ist, ich habe, glaube ich, eine innere Festigkeit gewonnen dadurch. Also ich schwinge immer noch stark. Ich kann mich wahnsinnig für Dinge begeistern. Ich bin oft euphorisch, was Ideen angeht und Projekte und Menschen. Ich kann mich leidenschaftlich in Menschen und Ideen verlieben. Und manchmal, wenn dann so ein paar Konstanten wegbrechen und es dann irgendwie weltpolitisch auch noch schwierig ist oder so, dann schwinge ich auch echt tief. Aber im Gegensatz zu früher fühlt sich das nicht mehr so bodenlos an, sondern ich weiß halt, okay, heute ist echt richtig, richtig doof. Ich fühle mich richtig, richtig schlimm, aber ich weiß mittlerweile ganz genau, was ich brauche, um da rauszukommen. Und ich weiß, ich komme da schnell wieder raus. Mhm. Und früher waren das tagelange Downs und ich bin gar nicht mehr richtig rausgekommen aus diesem Weltschmerz und so. Und das ist heute nicht mehr so. Mhm. Und das ist das Schöne, dass ich mittlerweile, ich habe keine Angst mehr vor Gefühlen. Mhm. Ich weiß einfach, dass diese komplette Palette zu mir gehört und dass das auch in Ordnung ist.
Mhm. Danke, sehr persönlich. Sehr persönlich. Du hast mir das Buch mitgebracht, Frauen und Alkohol. Gratulation, ein Buch schreiben finde ich schon immer. Das ist schon Wahnsinn, wenn man jemand ein Buch schreibt. Das ist schon sehr besonders und machen nicht viele Menschen, sich für andere Menschen hinzusetzen und ein Buch zu schreiben, um ja, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Also das ist schon immer für mich sehr bewundernswert. Und du hast, glaube ich, es sind zwei Bücher, die du bis jetzt hast. Erzähl uns ein bisschen was von deinen Büchern, warum du sie geschrieben hast, was man da drin findet. Und du hast ja ein ganz tolles 30-Tage-Programm, wo ich eben schon oft gehört habe. Und vielleicht erzählst du uns ein bisschen was, wie kann man, also wo, was, wenn man was lesen will von dir, wo findet man die, was gibt es von dir und wo kriegt man deine, also wo kriegt man die Hilfe?
Sehr gern. Bücher sind für mich Schreiben ist für mich eine Möglichkeit zu lernen und die Welt ein bisschen besser zu verstehen. Und ich habe diese Bücher, ich bin ja gelernte Journalistin und ich habe immer, das habe ich an diesem Beruf auch so geliebt, ich bin in irgendwelche Themengebiete reingegangen und dachte, okay, ich verstehe noch nicht so richtig, was ist hier los? Und dann habe ich mir dadurch die Welt so erschlossen. Und mein erstes Buch diente vor allem dazu, meine Geschichte aufzuschreiben, aber nicht im Sinne eines Memoirs, sondern tatsächlich unterfüttert mit wissenschaftlichen Fakten. Also das, was ich erlebt habe, dieses irgendwie war ich ja psychisch abhängig von Alkohol, aber ich hatte nichts mit diesem Klischeebild zu tun in meinem Kopf. Und ich habe bei meinem ersten Talkshow-Auftritt tatsächlich auch eine Rückmeldung bekommen von einem, der sagte, du warst doch keine wahre Alkoholikerin. Ne? Wo ich dann dachte, Moment, jetzt habe ich die letzten Jahre damit verbracht, irgendwie zu verheimlichen und jetzt stehe ich hier plötzlich und sage, ja doch. Wahnsinn, völlig absurd, ne? Aber ich war, also mir war es wichtig zu verstehen, wie entsteht diese Sucht? Und es war da zum Beispiel einfach total spannend zu sehen, es gibt zum Beispiel keine eine wissenschaftlich anerkannte Definition von Sucht, sondern es gibt etliche. Mhm. Das ist für die Medizin was anderes, für die Psychologie. Es ist, wenn ein Soziologe draufblickt, ist es was völlig anderes, als wenn ein Kulturwissenschaftler draufblickt. Also das ist so spannend. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, aha, es gibt gar nicht die Wahrheit. Es gibt zwar immer Leute, die sagen, so ist das mit Sucht. So kommst du rein, so kommst du raus und so sieht das aus. Aber es gibt nicht die eine Wahrheit. Und das ist auch so eine schöne Maxime der Psychotherapie übrigens, die ja nie den Anspruch hat, das Wahre irgendwie zu entdecken, sondern dich vom Leid zu befreien. Das heißt, das, was für dich wahr ist und was dich gesund werden lässt, das ist das Richtige. Das ist, wenn man so will, die Wahrheit, was ich super schön finde.
Ja, finde ich auch schön.
Und darum ging es mir in diesem Buch und es ging aber eben auch darum, bei meinem ersten Buch Ohne Alkohol die beste Entscheidung meines Lebens, das trägt den Untertitel Erkenntnisse, die ich gern früher gehabt hätte und darum ging es mir auch und so ist es auch gegliedert. Also solche Dinge wie, es gibt einen Unterschied zwischen psychischer und körperlicher Abhängigkeit. Du musst nicht erst zittern, um abhängig zu sein oder ein Alkoholproblem zu haben. Oder sowas wie, ich muss gar nicht zu den anonymen Alkoholikern, um das zu schaffen. Das ist ein Weg von vielen. Solche Dinge. Und jetzt im zweiten Buch, Frauen und Alkohol, da ging es mir darum, diese Perspektive aufzumachen, weil Frauen auch in der Suchtmedizin, auch in der Versorgung und auch in der Selbsthilfe, wie in so ziemlich jedem anderen Bereich auch, lange so als Abklatsch von Männern behandelt wurden, aber es gibt natürlich Unterschiede. haben wir eben ja auch schon ein paar angesprochen, ne? Was Frauenkörper angeht, was die Rolle der Frau angeht und so weiter. Und da, das habe ich mit Professor Fallkiefer geschrieben, den ich über Sucht, also ich promoviere an der Ludwig-Maximilians-Universität zu dem Thema und habe Falk auf Suchtkongressen kennengelernt und habe auch einfach gemerkt, dass wir da fachlich ähnliche Positionen haben. Und dann kam diese Idee auf uns zu und dann haben wir uns zusammengetan und haben dieses Buch geschrieben. Und das hat echt auch großen Spaß gemacht, weil wir das stilistisch so aufgezogen haben, dass wir 5 Frauenfiguren als Romangeschichten da eingeflochten haben. 5 Figuren aus 5 Generationen, die alle anders in eine Alkoholproblematik reinrutschen und die auch alle anders wieder rausfinden. Und anhand dieser Geschichten haben wir eben die aktuellen medizinischen Faktenlage und einen Überblick zu ja sehr spannenden Themen, wie zum Beispiel, ist Sucht eigentlich heilbar, gegeben? Ne? Also so zu den Fragen, die eigentlich jedem, der sich mit dem Thema beschäftigt, unter den Nägeln brennen. Ja, das war wirklich eine schöne Arbeit. Und ich liebe dieses, also ich liebe beide Bücher. Da ist halt auch sehr viel Liebe reingeflossen, sehr, sehr viel Sorgfalt. Und mein 30-Tage-Programm ist dadurch entstanden, dass ich es ja auf so sehr unkonventionelle Art und Weise geschafft habe, nüchtern zu werden. Ich war ja nicht in Therapie, ich war nicht in der Klinik, ich war nicht bei den anonymen Alkoholikern, beziehungsweise ich war da einmal und dachte, das kann ich mir nicht vorstellen, da ein Leben lang hinzugehen. Und mit diesem Online-Programm habe ich versucht, eine Lücke zu schließen, die im Suchthilfesystem seit Jahrzehnten besteht, weil das Suchthilfesystem zumindest in Deutschland, und in Österreich wird es ähnlich aussehen, so ungefähr je nach Quelle 13 bis 15 oder 10 bis 15 je nach Quelle Prozent der Alkoholabhängigen nur erreicht. Das ist wenig. Die meisten erreicht es nicht. Und das liegt daran, dass das sehr hochschwellig ist. Und meine Idee war, ich biete den Leuten eine Möglichkeit anzufangen, ohne dass sie irgendwo hingehen müssen, ohne dass sie sich zeigen müssen. Und auch eine Möglichkeit, das mit ihrem Alltag zu vereinbaren. Weil in diesem Online-Programm kannst du deine Aufgaben halt erledigen, wann du willst. Ich habe ganz viele Mütter, die machen das um 5 Uhr morgens, bevor ihre Kinder wach werden, zum Beispiel. Und was mir eben ganz besonders wichtig war, war, das erstmal ästhetisch schön zu gestalten, da eine warme Sprache zu finden, die Menschen in den Arm zu nehmen und ihnen zu vermitteln, hey, es wird besser. Das, was du jetzt machst, ist der erste Schritt zu einem Leben, das sich besser anfühlen wird als das, was du jetzt hast. Und das ist etwas, das zieht jetzt in die Suchthilfe auch schon ein, aber oft herrschte danach so ein Geist von, du musst immer damit rechnen, rückfällig zu werden. Und es war auch oft so ein sehr strenger, harter Umgang. Und das war, also das hätte mich total abgeschreckt, wenn ich da hingegangen wäre. Und mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, als ich damit angefangen habe, war das nur ein Mailprogramm. Mittlerweile haben wir Videos und Audiotrainings und mega schöne Tagebücher und eine eigene Plattform mit einer privaten und von meinem Team moderierten Gruppe, wo sich die Leute austauschen. Und so, das sind halt so kluge, witzige, coole, kreative Leute. Es macht halt echt Spaß, in dieser Gruppe unterwegs zu sein, weil das alles so, so warm und schön ist. Aber als ich damit angefangen habe, war das eben ein Mailprogramm. Dann hatte ich überlegt, ich kann ja sagen, Liebe oder Lieber und dann den Vornamen, ne, gibt's ja. Müsstest du aber den Vornamen wissen. Dann dachte ich, das nennt mir ja keiner den Vornamen. Was kann ich denn dann machen? Ach, dann fange ich einfach jede Mail an mit, hey, du wunderbarer Mensch. Und das ist so ein klassischer Fall von, it's a feature, not a bug. Das eigentlich war das total, war das eine Notlösung. Und dann habe ich die ersten Mails bekommen, in denen Leute mir schrieben, boah, so angesprochen zu werden, da habe ich schon geweint, weil ich dachte, ich, wunderbar. Und das war so schön, weil mittlerweile steht es so für dieses Programm, dass du halt da hinkommst und du findest einen hellen, warmen Raum, in dem du herzlich willkommen bist und in dem Leute dich dafür feiern, dass du dieses Problem angehst. Und ja, das in die Richtung geht das. Und dieses Programm ist eben so aufgebaut, dass ich da durchführe, dass ich Hintergrundwissen vermittle und passend zu diesem Hintergrundwissen eben kleine tägliche Aufgaben stelle, die die Leute dann machen können und durch die es tatsächlich dann ja leichter wird, das mal auszuprobieren und diese ersten Schritte zu gehen in ein nüchternes Leben.
Schön. Ich meine, du hast deine Herausforderung sozusagen genommen und eine Berufung dadurch hier gefunden.
Ja.
Was ist deine Vision?
Ich habe mal in ein Tagebuch geschrieben, ich wünsche mir, dass ich mit OAMN, also mit ohne Alkohol, mit Natalie, dazu beitragen kann, dass ein nüchternes Leben so normal wird wie vegetarisches Leben. Dass das also keiner weiteren Erklärung bedarf. So, ja, eine Zeit lang sind wir vielleicht die Komischen und so, aber dann gibt's auf jeder Karte coole alkoholfreie Drinks und wenn du sagst, ich nehme Wasser, fragt keiner doof nach. Mittlerweile ist die Vision tatsächlich ein bisschen größer. Ich möchte Menschen für ihr nüchternes Leben begeistern. Ich möchte dazu beitragen, dass sie das auch als Chance erleben, dass sie das auch als Sprungbrett erleben, dass sie das auch als Gewinn erleben und dass sie das nutzen, um sich kennenzulernen und ihr Potenzial zu entfalten. Und was auch noch so interessant ist, ein Professor aus Köln sagte letztens in einem auch sehr guten Podcast, Soda Club heißt er, es ist ganz interessant, dass bei Suchtpatienten das sind eigentlich Menschen, die wahnsinnig viel Energie haben. Und wenn die nüchtern werden oder clean werden oder was, dann ist das eigentlich voll schön. Weil wenn diese Energie in die richtigen Bahnen gelenkt wird, dann entsteht halt so viel. Mhm. Und das sehe ich auch. Und deswegen macht das halt auch so Spaß, weil wenn ich in diese Gruppe reingucke und sehe, wie die Menschen dann aufblühen und was die plötzlich alles so anschieben und wie die plötzlich mit ihren Kindern sind. Und also das ist so wunderschön. Und das möchte ich unbedingt unterstützen und auch immer wieder Angebote und Hände reichen, um sich wieder daran zu erinnern, was gewinne ich hier und wo will ich hin.
Und dass man sich auf das auch einlässt. Das verstehe ich. Nein, das funktioniert. Also ich muss dazu sagen, dieser Dry January, den wir machen. Und deshalb danke nochmal, dass du jetzt wirklich so super spontan zu uns gekommen bist. Und bei uns ist ja schon jahrelang, unsere Stammgäste kennen sie ja, ist ja die Iris. Und die hat eigentlich uns vermittelt, ja. Weil die ist wirklich on fire. Und du hast das, was du da machst, und jetzt auch in dem Fall bei der Iris, und da gibt es wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viele das gemacht haben, also da stehen wahrscheinlich viele, viele Frauen da, viele, viele Menschen, die wir jetzt da nicht sehen, heute ist die Iris sogar dabei bei uns zwar, aber die da jetzt nicht sehen und die da stehen und die jetzt wirklich da hinschauen zu dir und die sich da dann wegdrehen können und sagen, ja, ich hab ein besseres oder ich habe das Leben, was ich möchte. Und deshalb Gratulation.
Danke.
Also wenn, wie gesagt, es wird viele, viele geben, die so wie die Iris das gemacht haben. Und ja, Gratulation von ganzem Herzen, weil es ist schon, Alkohol, muss ich sagen, von meinem Gefühl her, das ist schon ein bisschen ein schweres Thema. Es hat nicht so viel, es gibt so Themen, die haben so viel Leichtigkeit. Und Alkohol, aus irgendwelchen Gründen, hat ein bisschen ein schweres Thema, wie ich zuerst schon gesagt habe, ist so wie so eine schwarze Decke, die da ist. Man weiß nicht, ob man sie überhaupt weg will. Und man kann es nicht viel, also ich höre da so viele Stimmen ab am Alkohol, so viele Meinungen über Alkohol. Es gibt so bestimmte Themen, wo wir Menschen einfach alle meinen, wir haben was zum Sagen. Und es geht aber auch raus, wir sagen es auch. Und deshalb ist das so spannend und deshalb mein höchstes Kompliment an dich, dass du dieses Thema angegangen bist, weil man hört sicher dann auch viel, man kann sich viel anhören, aber ich hoffe immer, dass du diese ganzen tollen weißen Gestalten da siehst, die da glücklich und wirklich glücklich, denen du eine Aussicht gegeben hast für ein anderes Leben.
Ich finde ganz interessant, was du spürst, diese Schwere, dass du sagst, Alkohol hat so was Schweres, weil das ja auch eigentlich den Tatsachen entspricht. Also das finde ich ganz interessant. Wenn wir Alkohol hören, dann haben wir im Kopf, was die Alkoholkonzerne wollen, dass wir im Kopf haben. Schönes Leben, Glitzer, Glanz, Sexiness, Zugehörigkeit, ne? Also das ist so, es wird ja wahnsinnig viel Geld dafür ausgegeben, Alkohol zu glorifizieren, ihn zu normalisieren. Und es gibt einen tollen Autor, der heißt Daniel Schreiber, der hat das Buch Nüchtern geschrieben, der sagt so schön, der spricht auch davon, dass man Alkohol so ästhetisiert und intellektualisiert. Aber eigentlich ist das ja ein Zerrbild, weil eigentlich sorgt diese Droge für wahnsinnig viel Leid, für einen volkswirtschaftlichen Schaden, der riesengroß ist. Allein in Deutschland liegt der bei 57 Milliarden Euro jährlich. Diese Kosten trägt die Allgemeinheit. Die tragen wir durch Rentenversicherungsbeiträge, durch Krankenversicherungsbeiträge, durch zum Teil auch durch Steuergelder. Einnehmen tun wir durch Alkoholsteuer 3 Milliarden. 3 Milliarden versus 57 Milliarden. Und wir haben an die 9 Millionen Menschen in Deutschland, die ein Problem mit Alkohol haben. Wahrscheinlich sind es sogar noch mehr. Und von diesen 9 Millionen Menschen sind natürlich dann auch immer noch Angehörige betroffen und so weiter. Das ist ein Riesenthema, das so viel Schmerz verursacht, das so viel Leid verursacht. Deswegen, das fand ich jetzt einfach nur so bezeichnend, wie gut da dein Empfinden ist, wenn du sagst, es ist so was Schweres. Weil viele empfinden es im ersten Moment ohne entsprechende Aufklärung erstmal als was Leichtes, interessanterweise.
Also schön, dass du da warst. Danke für deine Offenheit. Danke für das, was du mit uns geteilt hast. Und ich freue mich riesig, dass du in unserem Haus bist. Danke, Nathalie.
Danke. Alles. Vielen herzlichen Dank für die Einladung und das schöne Gespräch.
Danke.
Schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Wir hoffen, ihr könnt euch von der Folge genauso viel mitnehmen wie wir. Und jetzt noch ganz kurz dranbleiben. Die Schwarz-Family stellt sich vor.
Hallo, ich bin die Verena. Ich bin im Alpenresser Schwarz im Produktmanagement tätig und darf momentan auch eine Karenzstelle im Qualitätsmanagement vertreten. Ich mache unter anderem auch die Nachhaltigkeit bei uns im Alpenresser Schwarz und darf ganz viele Projekte im Bereich der Digitalisierung begleiten. Was liebe ich am meisten an meinem Job? Dass er ganz, ganz abwechslungsreich ist. Also bei mir ist eigentlich kein Tag wie ein anderer und ich darf ganz, ganz viele neue Sachen ausprobieren. Mein Lieblingsplatz im Alpenritzer Schwarz ist der neue Fitnessclub, weil da kann ich mich entweder vor der Arbeit oder nach der Arbeit perfekt ausbauen. Er ist perfekt ausgestattet mit den tollsten Geräten und bietet wirklich eine super Möglichkeit, den Kopf frei zu kriegen.
Schön, dass ihr heute dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, folgt uns bitte gerne auf Social Media. Ihr findet uns auf Facebook, Instagram und TikTok. Wenn ihr Anregungen und Fragen habt, bitte schreibt einfach an podcast@schwarz.at, auch gerne für Themen. Und wir freuen uns immer über Bewertungen auf den Plattformen eurer Wahl. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Eure Katharina.